Genau, wo ist solch ein Gott so wie du? So heißt die Predigtserie, in der ich mich gerade befinde. Und ich dachte, wenn der Matthias nicht kann und ich einspringe, dann mache ich da einfach weiter. Und heute soll es um zwei Eigenschaften gehen, nämlich die Verborgenheit Gottes und die Gegenwart Gottes. Das sind ja zwei Eigenschaften, die so ein bisschen was miteinander zu tun haben. Also zwei Themen, aber die Gegenwart Gottes soll die Verborgenheit Gottes überstrahlen. Die Gegenwart Gottes ist das eigentliche Thema. Und sogar in der Verborgenheit Gottes wollen wir Gottes Gegenwart entdecken. Es gibt so Zeiten in der Geschichte, wo Gott sich irgendwie weniger zeigt. Zeiten, in denen Gott verborgen war. Ich denke da an Kriegs- und Hungerszeiten vieler Völker, Verfolgung, Vertreibung, Unterdrückung, kollektives Leid. Auch das Volk Israel hatte solche Zeiten, auch schon in der Bibel. Im Alten Testament wird einmal zur Zeit der Richter gesagt, in 1. Samuel 3, Vers 1, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Also Zeiten, wo Gott sich verbirgt, wo er sich nicht offenbart. Und solche Zeiten gibt es nicht nur in der Geschichte von Völkern, nein, solche Zeiten gibt es gerade auch in deinem und in meinem Leben. Heute ist ja der erste Advent, aber eigentlich ist heute so ganz und gar nicht der erste Advent, denn eigentlich war der erste Advent der Weltgeschichte vor mehr als 2000 Jahren. Der wirklich erste Advent der Weltgeschichte war die Zeit, als das Volk Israel auf den Messias wartete. Dieses Kommen war angekündigt und es sah so ganz und gar nicht danach aus, dass es auch geschehen würde. Das war die Zeit zwischen den Testamenten, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Sie wird auch, gibt es einen Fachbegriff dafür, die intertestamentale Periode genannt. Und wenn es einen Fachbegriff dafür gibt, dann war das anscheinend eine besondere Zeit. Eine Zeit ohne oder mit nur wenigen Offenbarungen Gottes. Wie ein leeres Blatt, ein weißes Blatt, eine Zeit ohne biblische Bücher. Das waren etwas mehr als 400 Jahre und diese Jahre werden deshalb auch die 400 stummen Jahre genannt. Für das Gottesvolk war das eine ziemlich heftige Zeit mit Krieg, Gewalt und Machtkämpfen und vor allem auch mit der Entweihung des Tempels. Und deshalb waren die Juden niedergeschlagen und mutlos. Die Hoffnung ging immer wieder und immer mehr zurück und der Glaube und das Vertrauen wurde immer weniger. Und in solch einer Zeit startet dann das Neue Testament. In solch eine Zeit wird Jesus hineingeboren. Das ist das Setting des ersten Advents der Weltgeschichte. Gott war verborgen. Jesaja 45, Vers 15: Ja, Herr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott und Retter Israels. Und du kennst das sicherlich auch aus deinem Leben, übertragen auf dein Leben. Gott ist irgendwie abwesend, nicht erreichbar. Du betest und es passiert nichts. Und du denkst, ist da jemand, der hört? Ist da jemand, der mein Flehen wahrnimmt? Gott, du bist so weit weg. Ich kann dich nicht spüren. Ich erlebe dich nicht. Ich fühle mich von dir verlassen. So geistliche Dürreperioden oder so eine glaubensmäßige Wüste. Jemand hat das mal Gottesfinsternis genannt. finde es ein sehr zutreffender Begriff. C.S. Lewis hat das mal so formuliert, und das hat er geschrieben in einer für ihn sehr grauenvollen Zeit. Er hatte zusehen müssen, wie seine Frau leidvoll starb. Und er schreibt: Und wo ist Gott? Das ist eines der beunruhigendsten Symptome, wenn man glücklich ist, so glücklich, dass man das Gefühl verliert, seiner, also Gottes, zu bedürfen, wird man mit offenen Armen empfangen. So empfindet man es. Aber gehe ich zu ihm in verzweifelter Not, wenn jede andere Hilfe versagt, was findest du? Eine Tür, die man dir vor der Nase zuschlägt. Und von drinnen das Geräusch doppelten Riegelns. Danach Stille. Du kannst ebenso gut wieder gehen, sagt C.S. Lewis. Je länger du wartest, desto unerträglicher und nachdrücklicher wird diese Stille. Und C.S. Lewis, wissen wir vielleicht, war ein tiefgläubiger Christ. Und auch er hat es erlebt. Und wenn wir ehrlich sind und auch ein bisschen tiefgründig sind, dann kennen wir das auch. Jesaja kannte das. Du hältst dich verborgen, sagt er, obwohl du doch mein Retter bist. Und auch Hiob kannte das. Wenn nicht er, wer dann? Hiob sagt in Kapitel 23, Vers 3, wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte, wo ich Gott finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Bei Hiob ist Gott, man könnte sagen, so hinter dem Vorhang, total hinter dem Vorhang. In den ersten beiden Kapiteln in Hiob wird die Kulisse dieser Verborgenheit geschildert. Warum ist Gott hinter dem Vorhang? Und wir sehen da, Satan sagt zu Gott, dass Hiob nur deshalb solch ein gottesfürchtiger Mensch ist, weil Gott ihn ja so beschenkt hat. Aber wenn der ganze Reichtum und auch seine körperliche Gesundheit und sogar seine liebsten Menschen nicht mehr sind, dann würde eben auch Hiob Gott absagen. Und wir, die wir von dieser Kulisse wissen und wissen, dass Gott sehr wohl hinter dem Vorhang ist, wir zittern mit, wenn wir die Hiob-Geschichte lesen. Wird Hiob vertrauen? Wird er seinen Glauben aufgeben? Wenn Hiob von all dem gewusst hätte, was da hinter dem Vorhang passiert, dann wäre es für ihn wahrscheinlich um einiges leichter gewesen. Aber er wusste es nicht. Und wir wissen es auch nicht, wenn wir ganz unten sind und Gott hinter dem Vorhang ist. Und die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen, die sind oft falsch. Wie die Freunde von Hiob, die die falschen Schlussfolgerungen ziehen. Aber Hiob lehrt uns eine ganz wichtige und eine sehr, sehr hilfreiche Perspektive. Gottes Verborgenheit will die Qualität unseres Glaubens steigern. Gottes Verborgenheit will im Glauben Orientierung geben. Gottes Verborgenheit will uns reifen lassen. Gott will, dass wir hinter dem Vorhang der Gottesfinsternis immer noch ihn selbst erglauben. Er will, dass wir an ihm festhalten. Ich lasse dich nicht, Gott. Ich halte dir deinen Platz frei, auch wenn er leer ist in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als ihr laufen gelernt habt, wenn ein Kind laufen lernt, dann gibt es den Moment, wo der Vater und die Mutter gerade noch von hinten die Hände gehalten haben und dann lassen sie los. Und das Kind sieht die Eltern nicht mehr und spürt sie auch nicht mehr, die halten ja nicht mehr fest und wahrscheinlich fällt das Kind sogar hin. Aber das muss sein. Und ich will es mal bewusst dabei belassen, die Verborgenheit Gottes anzuschauen, die von Gottes Seite herzukommen scheint. Eben deshalb, weil er uns reifen lässt. Es gibt auch die Verborgenheit Gottes, die vom Menschen verursacht ist. Die haben schon Adam und Eva erlebt, weil sie die Sünde in die Welt gebracht hatten. Und dann heißt es, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckt sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Sie verbargen sich vor Gott. Und dann ist Gott natürlich auch verborgen. Eine selbstverschuldete Verborgenheit Gottes. Also auch unsere Schuld und Sünde und unsere Entfernung von Gott, die auch darin bestehen kann, dass wir nicht mehr Gottes Nähe suchen und nicht mehr in die Gemeinde gehen und nicht mehr beten und nicht mehr Bibel lesen, all das kann auch eine Ursache für den für uns verborgenen Gott sein. Eine selbstverschuldete Ursache. Aber so war das bei Hiob nicht und auch nicht bei C.S. Lewis. Ich meine, die Verborgenheit, die in Apostelgeschichte 14, Verse 21, 22 beschrieben wird, da steht dort in Lystra, Ikonien und Antiochien, dort stärkten sie die jungen Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben festzubleiben. Sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Das ist der Weg in Gottes Reich, der Weg der Reifung und der Festigung des Glaubens. Und damit ist darin letztlich Gottes Zuwendung verborgen. Ganz geheimnisvoll ist diese Verborgenheit ein Beweis der Liebe und der Nähe Gottes. Hinter dem Vorhang ist es eben nicht leer, sondern da befindet sich Gott und er trägt dich und er begleitet dich. Und damit sind wir bei Gottes Gegenwart. Diese Gegenwart, die manchmal spürbar ist und manchmal aber auch nicht. Aber diese seine Gegenwart gilt uns immer, ob wir sie fühlen oder ob wir sie nicht fühlen. Sogar dann, wenn wir sie ablehnen, Gott ist und bleibt uns nah. Gottes Liebe und Nähe gilt immer. Bist du ein Kind Gottes? Nicht jeder ist Kind Gottes. Ja, eigentlich ist nur einer Kind Gottes. Und das ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes, des Vaters. Und ihm gilt Gottes Nähe und Liebe zuallererst. Er darf zu Gott wirklich Vater sagen. Johannes 3, Vers 35 wird das beschrieben. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und nun kommt das Unglaubliche, das Einzigartige und das Wundervollste, was uns Menschen passieren konnte. Nämlich in Johannes 17 steht, deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, sagt Jesus, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Gott liebt uns so, wie er Jesus liebt. Die gleiche enge Gemeinschaft, das ist Gegenwart Gottes. Auch wir dürfen deshalb zu Gott Abba, lieber Vater, sagen, Papa, Vati. Was für eine Nähe bietet Gott uns da an? Und diese Nähe dürfen wir im Advent feiern. Advent heißt Ankunft. Gott kommt bei uns an. Gott kommt uns nah. Gott kommt uns in Christus ganz nah. Und diese Nähe, diese Gegenwart Gottes wollen wir uns jetzt noch einmal ein bisschen genauer anschauen. Und diese Gegenwart hat ganz viel mit der Verborgenheit zu tun. Gott kommt uns nah in einem Kind. Gott kommt als Kind auf die Welt und damit in unsere Welt und damit in unser Leben und in eine Beziehung, um Nähe mit uns aufzubauen, als Kind. Er macht sich schwach, er macht sich zerbrechlich, ganz menschlich. Ich habe mich gefragt, wo empfinden wir am meisten Nähe zu anderen Menschen? Ich glaube, da, wo wir schwach sein dürfen, oder? Und das hat Gott für uns getan, sich selbst ganz schwach gemacht, um uns so nahe zu kommen wie niemand sonst. Das ist so gar nicht offensichtlich Gott. Das ist verborgener Gott. Gott verbirgt sich in einem Kind. Und deshalb, damit er mir ganz nahe kommt. Wir haben es vorhin gesungen, wie soll ich dich empfangen? Und in Strophe 5 hieß es, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als dein geliebtes Lieben. Er stieg vom Himmel herab zu uns. Warum? Weil er dir und mir sehr nahe sein wollte, ganz nahe. Wegen seines geliebten Liebens. Das heißt, in Christus verbirgt Gott seine Macht. Er entäußert sich seiner Macht. Philipper 2, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und es gibt noch eine deutliche Verbergung seiner Macht. Er hat sich noch mal deutlicher verborgen, nämlich am Kreuz. Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Verborgenheit in seiner höchsten Potenz. Das ist Schwachheit und das ist unglaubliche Nähe. Matthäus 27, 46, gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du, Gott? Warum hast du mich verlassen? Und Jesus wurde tatsächlich von Gott verlassen. Denn er ist am Kreuz auf Golgatha in die absolute Gottverlassenheit hinuntergestiegen. Er ist am Kreuz reingegangen in das ganze Leid, in den ganzen Schmutz, in den ganzen Dreck, in die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt. In diese ganze Verborgenheit Gottes ist er rein. Die Bibel drückt das so aus in 2. Korinther 5. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er wurde für dich und mich zur Sünde gemacht. Er wurde zur Gottverlassenheit, zur Gottverborgenheit gemacht. Er war die personifizierte Gottverlassenheit für dich aus Liebe. Deshalb, damit er dir ganz nah sein kann. Näher als du denkst und fühlst und glaubst. Gott hat also am Kreuz seine Macht verborgen und ist seitdem in aller Verborgenheit Gottes gegenwärtig. Die Gegenwart Gottes umfasst seit Jesus alle Bereiche unseres Lebens, ob wir es fühlen oder nicht. Gott ist immer da. Matthäus 25, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ja, ich bin sogar noch näher. Ich bin in euch. Johannes 17, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Gott hat sich untrennbar mit dir verbunden in dem Moment, wo du sein Kind geworden bist. Und nichts kann dich trennen von seiner Liebe, mein geliebtes Kind. Römer 8, 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gottes Gegenwart in deinem und meinem Leben ist für dich und mich ein für alle Mal geklärt und sogar besiegelt. Er ist eine untrennbare Verbindung zu dir und mit dir eingegangen. Und das ist und bleibt so. Gestern, heute, morgen, von nun an bis in Ewigkeit. Und doch ist es so, dass du Gottes Liebe nicht immer gleich nahe fühlst. dass es Tage und Stunden gibt, wo du Gottes Gegenwart ganz deutlich spürst und andere, wo du sie so gar nicht spürst. Woran liegt das? Das liegt einerseits wahrscheinlich an deinem Gefühl. Das Gefühl ist ein ganz trügerisches Ding, insbesondere in Bezug auf die Nähe Gottes. Das Gefühl kann uns sehr täuschen. Es liegt daran, dass das Gefühl durch ganz viele Umstände beeinflussbar ist. Und da kann dann was rauskommen, was sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Deshalb ist es besser, viel besser, sich bei der Nähe Gottes viel mehr auf die Verheißung und die Wahrheiten der Bibel zu verlassen. Und nicht zu fühlen, sondern zu glauben und zu vertrauen. Und noch etwas steht dem Erleben der Gegenwart Gottes in deinem und meinem Leben oft im Weg. Und das ist noch entscheidender und leider auch sehr verbreitet. Gottes Gegenwart erlebt man vor allem dann, wenn man sich in Gottes Gegenwart begibt. Und ich sage das euch und auch mir selbst, das tun wir leider viel zu selten. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir so selten die Gegenwart Gottes erleben. Leider kommt Gottes Gegenwart nur ganz selten einfach so auf mich, so über mich, so ungefragt, so ungewollt. Kann auch mal sein, aber fast immer muss ich sie suchen, muss in die Gegenwart Gottes gehen, muss mich aufmachen. Begibst du dich, so oft es geht, in Gottes Gegenwart? Ich nehme mal ein paar Beispiele in Frageform. Gehst du in den Gottesdienst und erwartest du dort eine Begegnung mit Gott? Nutzt du die Möglichkeit von Anbetungsabenden? Wie sieht es mit deiner persönlichen stillen Zeit aus, mit dem Lesen der Bibel, mit deinem Gebetsleben? Verabredest du dich mit Gott vielleicht mal auf einen Spaziergang? Zum Beispiel durch seine wunderbare Natur, gehst mit ihm zusammen dort spazieren oder auch zum Kaffee trinken? Bist du vor Gott mal ganz still und hörst auf seine Stimme? Oder kennst du es, dass du einfach mal die Stille vor und mit ihm genießt? Du einfach seine Gegenwart genießt, dir dafür Zeit nimmst? Der Psalmbeter sagt in Psalm 73, Vers 28, Gott, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Aber das muss ich wollen. Dafür muss ich mir Zeit nehmen, das muss ich einüben. Und wenn ich das mache, dann werde ich es erleben. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Gottes Gegenwart ist so erfüllend, so bereichernd, dass ich das dann nicht mehr missen will. Dann kommt Gott bei mir an, dann kommt Gott mir ganz nahe, dann wird Advent in meinem Leben. Dann leuchtet das Licht der Welt in mein Herz hinein. Ich möchte euch, wenn ihr das wollt, möchte euch nun mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes. Keiner muss, jeder darf. Wir werden eine Zeit haben, wo Daniel uns mit ganz ruhiger Musik hilft, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich versuche euch mit ein paar Gedanken dorthin zu führen. Dabei werden wir auch ein paar Minuten der Stille haben. Und wenn ihr wollt, dann lasst euch einfach darauf ein. Wenn nicht, dann nutzt die Zeit irgendwie anders. Vielleicht um ein wenig nachzudenken oder einfach nur die Augen zuzumachen. Aber alle, die die Gegenwart Jesu erleben wollen, die sind dazu ganz herzlich jetzt eingeladen. Wir machen es hier vorne ein bisschen dunkler und wir setzen uns möglichst bequem hin. Wir schließen die Augen, atmen gleichmäßig und tief aus und ein. Betet mit mir. Herr, ich möchte jetzt in deine Gegenwart kommen. Hilf mir dabei, begleite mich in deine Gegenwart. Ich lege alles ab, was mich belastet und was mich umtreibt. Alle bösen Gedanken, allen Unfrieden, aber auch alle Sorgen werfe ich auf dich. Herr, vergib mir alles, was zwischen dir und mir steht. Ich lege das alles vor dich hin und danke dir, dass du das vergibst, dass du das absorbierst. Herr, mach meine Gedanken, meinen Kopf und mein Herz frei, frei für dich, frei für deine Gegenwart. Alles in mir soll schweigen, wenn ich mich jetzt vor dir beuge, wenn ich mich dir ergebe. Komm hinein in meine Gedanken, in mein Fühlen, in meinen Kopf, in mein Herz. Ich lade dich ein, Besitz von mir zu nehmen. Ich will ganz dir gehören, denn du liebst mich durch und durch. Ich bin dein geliebtes Kind. Lieb mich hier und jetzt durch und durch. Umgib mich mit deiner Liebe. Lass deine Liebe durch mich strömen. Und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Du schaust mich an. Du siehst mich mit deinen Augen der Liebe. Danke dafür. Und ich will diesen Blick aushalten. Ich will es in deiner Gegenwart aushalten. Ich will ganz zur Ruhe kommen und deine Gegenwart genießen. In der Stille will ich deine Gegenwart in mich aufsaugen. Erfülle mich jetzt mit deiner Liebe, lieber Vater. Danke, lieber Vater, für deine Gegenwart. Danke, Jesus. Danke, dass du mir so nahe kommst wie niemand sonst. Ich habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir. Du lässt mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. So viel Hoffnung, die ich habe, so viel unverdiente Gnade, eingeladen und du selbst deckst mir den Tisch. So viel Frieden, so viel Klarheit, so viel ungezähmte Wahrheit, so versöhnt und so gekrönt bin ich durch dich. Danke, Jesus. Danke, lieber Vater. Du bist gegenwärtig.